Krise, Klima, Entwicklung, das sind in Kurzform die drei Hauptthemen, mit denen sich die G8-Staats- und Regierungschefs in L'Aquila befassen. Und allesamt muss in allen drei Bereichen schleunigst der Wandel herbeigeführt werden. Erstmals ist auf diesem G8-Gipfel auch US-Präsident Obama dabei, der ja mit dem Versprechen des Wandels seine Wahl gewonnen hatte. Ob sich mit seiner Gegenwart bis heute schon ein Wandel auf dem Gipfel eingestellt hat, das erfahren wir jetzt von Robin Misra vom Rheinischen Merkur, der für uns auf dem G8-Gipfel in Italien mit dabei ist. Schönen guten Tag, Herr Misra, nach L'Aquila.
Ja, guten Tag, Frau Weiß.
Man hat einen Gipfelort gewählt, vielleicht zunächst dazu, der ja von besonderer Bedeutung ist, nämlich den Ort in Italien, der vor wenigen Wochen von einem Erdbeben zerstört worden ist und bei dem über 300 Menschen ums Leben kamen. Wie ist die Stimmung an diesem Ort?
Ja, das ist ein sehr anderer Gipfel, als wir sonst haben. Es ist so, dass sich mehrere Staats- und Regierungschefs die Situation angeguckt haben. Ich war gestern selbst auch noch mal abends in L'Aquila. Da stehen Polizisten und bewachen den Eingang zur Innenstadt, nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern weil immer noch Steine herunterzufallen drohen. Und man sieht also, wie erheblich diese Gebäude beschädigt sind. Das haben sich viele dieser Staats- und Regierungschefs selber angeguckt. Und weil man natürlich schnell einen Austragungsort brauchte, ist man dann in eine Polizeischule gegangen, hat dann ein provisorisches Pressezentrum aufgebaut. Das ist alles etwas behelfsmäßiger, alles etwas einfacher. Aber es erdet sozusagen diese Führer dieser acht wichtigsten Industrieländer der Welt und sorgt für eine ganz gute Stimmung, wie man hört, weil man eben doch spürt, man ist an einem historischen Ort und nicht in irgendeinem anonymen Hotel.
US-Präsident Obama ist zum ersten Mal beim G8-Gipfel dabei. Einen Durchbruch hat es ja jetzt schon gegeben, der auch in gewisser Weise an ihm festgemacht wird.
Das ist so. Man muss wissen, bei diesen Gipfeln wird immer über Formulierungen gestritten. Da wird wochenlang stehen dann in den Dokumenten eckige Klammern, in die noch was eingefüllt werden muss, Zahlen oder genauere Formulierungen. Und es ging beim Klimaschutz rund. Da war nämlich die Frage, welche Länder lassen sich da zu welchen Zielen bewegen. Und es steht jetzt erstmals im Dokument, dass alle Länder, also die Amerikaner eben auch und auch die Schwellenländer, Entwicklungsländer auch, sagen, das Klima soll nicht um mehr als zwei Grad steigen bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Das kann man leicht sagen, aber klar ist, daraus ergeben sich bestimmte Folgen. Es gibt ziemlich genaue Prognosen des Internationalen Klimarats, was man da machen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und damit ist ein gewisses Bekenntnis auch zu diesem Weg verbunden. Da ist noch ein weiter Weg. Es wird erst im Dezember auf der Klimakonferenz in Kopenhagen endgültig entschieden. Aber es gibt eine gewisse Annäherung.
Wer gerät denn da am meisten unter Druck?
Naja, die Amerikaner, die setzen sich allerdings selbst unter Druck. Die sind immer noch sehr weit von den Zielen entfernt, die sich die Europäer setzen. Aber Obama hat das Thema ja in die Hand genommen, muss sich da jetzt mit seinem eigenen Senat und seinem Kongress herumschlagen, um eine Mehrheit dafür zu bekommen. Naja, und es ist vor allen Dingen so, dass Indien und China da im Boot sein müssen. Und die sind nach wie vor harte Verhandler. Die sagen, wir sind einfach in der wirtschaftlichen Entwicklung noch nicht so weit wie ihr und ihr könnt uns das nicht abwürgen und in der westlichen Welt einfach sagen, naja, ihr dürft jetzt kein CO2 mehr ausstoßen. Und da wird es hinterher auch handfest um Geld gehen. Also man wird natürlich Klimaschutzmaßnahmen dann auch bezahlen müssen aus einem gemeinsamen Topf. Darum ist es aber hier noch nicht im Detail gegangen.
Eine gemeinsame Erklärung zur Weltwirtschafts- und Bankenkrise ist nicht angestrebt auf diesem Gipfel. Was kann dann für die Weltwirtschaft überhaupt herauskommen?
Das Ganze ist sehr kompliziert zu erklären. Es ist so, dass eigentlich diese Finanzarchitektur bei einem anderen Format liegt, einem sogenannten G20-Gipfel. Und der wird Ende September in Pittsburgh in den USA stattfinden. Und da hat der G8-Gipfel jetzt bewusst darauf verzichtet, da auch noch mal was zuzusagen. Was hier sehr stark herausgekommen ist, dass alle Industrieländer sich gegen Protektionismus wehren, gegen Währungsspekulationen, mit denen man versucht, das eigene Land im Export stark zu machen, die anderen Länder aber runterzuziehen. Also hier ein klares Bekenntnis, dass man nicht versuchen wird, den Welthandel durch Protektionismus zu stören und zu hemmen. Und damit könnte der nächste Aufschwung eben wahrscheinlicher werden.
Wichtig sind ja auch die Gespräche am Rande der mächtigen G8-Staaten. Wird es denn auf dem Feld der Außenpolitik handfeste Beschlüsse geben, zum Beispiel an die Adresse des Irans oder auch an Nordkorea?
Es hat gestern Abend ein Abendessen gegeben, dieser G8-Regierungschefs. Da ging es ausschließlich um Außenpolitik, also um alle möglichen Baustellen vom Nahostkonflikt, eben aber auch über den Iran. Und da ist ein sehr harter Kurs, überraschenderweise muss man sagen, herausgekommen. Es steht nämlich jetzt eine Art Fristsetzung an den Iran drin. Der muss bis September sich auf substanzielle Verhandlungen einlassen, um sein Atomprogramm zu beenden. Auch die Russen, der Präsident Medvedev hat sich da erstaunlicherweise zu diesen harten Formulierungen durchgerungen. Und es gibt eine Einigkeit, dass das iranische Atomprogramm im Moment der größte Krisenherd oder das gefährlichste ist, was es im Moment auf der Welt gibt. Und das mündet in eine ziemlich klare, ziemlich harte Formulierung an den Iran, sich doch jetzt auf Verhandlungen einzulassen. Und wenn das nicht passiert, wird man im September sehen, dann kommen wahrscheinlich neue Sanktionen auf den Iran zu.
Vielen Dank. Live vom G8-Gipfel in L'Aquila war das Robin Misra vom Rheinischen Merkur.